Euch allen auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, einen tollen Wahlsonntag. Ein Mann, ein Wort. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Ja? Und enttäuscht worden? Das andere Wort passend dazu, kennt ihr doch sicher auch, ne? Nee, Moment, ich meine nicht eine Frau, ein Wörterbuch. Das würde ich nie sagen. Nie. Wenn meine Frau dabei ist. Ich meine das andere Wort, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Das steht bei Matthäus Kapitel 5, dem Versen 37 bis 40. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn ihr euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin, und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Umhang. Na, da bin ich doch lieber gleich ganz still, oder? Da sag ich lieber nichts. Ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Was für ein Wort. Aussageverweigerungsrecht. Das stammt von Juristen, die nichts anderes zu tun haben, als jedes Wort so lange im Kopf und auf der Zunge und unter der Zunge rumzudrehen, bis es absolut rechtssicher ist. Bloß niemandem einen Grund zur Klage geben. Einen Grund zur Klage geben? Was könnte das sein? Diebstahl? Raub? Oder Schlimmeres? Mord? Ist das ein Grund zur Klage? Dafür reicht heute manchmal schon ein einziges Wort. Oder wenn ich es schweigend haben will, ein kleiner Fingerzeig. Muss halt nur der richtige Finger sein. Bleiben wir aber ein wenig beim Reden. Ein Mann, ein Wort, habe ich gefragt und schon mal enttäuscht worden. Das war meine Eingangsfrage. Und genau so war es mir vor vielen Jahren einmal gesagt worden. Und im gleichen Zusammenhang sagte man mir, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Von einem Mann, den ich damals gar nicht mal unbedingt als meinen Freund benannt habe. Ich war und ich bin auch bis heute sehr, sehr zurückhaltend mit dem Wort Freund. Es gibt viele gute Bekannte, aber echte Freunde? Aber dieser Mann, der mir das gesagt hat, der hat sich mir gegenüber wie ein Freund verhalten. Und er ist von mir enttäuscht worden. Ich gab als Mann mein Wort und habe es nicht gehalten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt glaubte ich mich einfach nicht mehr dazu fähig zu sein, nicht mehr dazu in der Lage zu sein, mein Wort zu halten. Dabei hätte, glaube ich, schon der Versuch genügt. Aber das wusste ich damals nicht. Das ist jetzt 25 Jahre her. 25 Jahre von denen ich mich mindestens die letzten 15 Jahre dieser 25 Jahre an nahezu jedem Dienstag an mein nicht gehaltenes Wort erinnert fühlte. Wodurch spielt jetzt keine Rolle. Es gab da ganz einfach in meinem Leben nahezu jeden Dienstag eine Situation, die das verursachte, die mich daran erinnert hat, dass ich vor 25 Jahren, so wie ich heute glaube und die letzten 15 Jahre jeden Dienstag glaubte, versagt zu haben. In diesen 25 Jahren habe ich diesen Mann, dem ich mein Männerwort gegeben und nicht gehalten habe, nur noch ganz selten, nur noch als eher Zufallsbegegnungen getroffen. Doch jetzt, nach 25 Jahren, konnte und wollte ich dieser Begegnung mit diesem Mann nicht mehr ausweichen. Ich wollte mich entschuldigen, um Verzeihung bitten. Und was denkt ihr, wie war seine Entgegnung auf meine eher kleinlaute Eingabe? Da gibt's nichts mehr drüber zu reden. Das ist vergessen. Schwamm drüber. Müssen wir nie mehr drüber reden. Ein anderer Satz von ihm am Ende unseres Treffens, jetzt vor kurzer Zeit. Schön, dass du da warst. Komm doch mal wieder. Ich war damals schon Christ, vor 25 Jahren. Aber noch kein guter, noch kein gestandener. Also alles andere als standfest. Und ich war ganz und gar nicht so etwas wie ein gestandener Mann, auch wenn ich mich schon seit vielen Jahren vorher so fühlte und so aufspielte. In Wahrheit war ich es nicht. Das musste erst jemand anderes bei mir bewirken. Jesus Christus. Denn es sind auch jetzt 25, jetzt 30 Jahre her, dass ich mein Leben neu Jesus förmlich vor die Füße geworfen habe. Und gesagt habe, ich allein krieg das nicht auf die Reihe. Mach was. 1970 habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und sie war es, die dann die nächsten 20 Jahre dafür gebetet hat, dass ich mein Leben Jesus übergebe. Und es war die gleiche Frau, die während der letzten 20 Jahre ganz langsam, Dienstag für Dienstag, diesen Weg vorbereitete, den ich gehen konnte, um eben diese gerade erwähnte Begegnung möglich zu machen. Ich alleine? Wäre ich mutig genug dazu gewesen? Mittlerweile vielleicht. Heute bin ich immer noch Christ, aber ich hoffe nun wirklich ein gestandener Christ. Und ich hoffe, dass ich auch als Mann dies heute von mir behaupten kann. Denn ich stehe mittlerweile auf einem ganz anderen Fundament. Bevor ich mein Leben Jesus neu übergeben habe, war das Fundament so ein kleines wackeliges Floß, das ich mir selber unter die Füße gestellt habe. Heute stehe ich auf einem Fels. Dieser Mann aber, von dem ich jetzt geredet habe, er stellt sich heute die Frage, ob es Gott überhaupt gibt. Und dann hat er ihn wahrscheinlich vor 25 Jahren mit größter Wahrscheinlichkeit auch schon in Frage gestellt. Aber er, dieser Mann, war es, der damals schon für sich den klaren Wahlspruch hatte: Ein Mann, ein Wort. Mein Ja sei ein Ja und mein Nein sei ein Nein, auch wenn es mich was kostet. Er hat das gesagt, nicht ich. Und das zeigt er auch ganz deutlich auf das Gute im Menschen. Haben wir Christen absolut kein Monopol. Leider hat sich das der selbsternannte Leitungskreis der Christen, man nennt sie auch Kirchen, oft so benommen, als hätten sie das Monopol. Das Monopol der Wahrheit, das Monopol der Deutungshoheit, der Weisheit und das Monopol über, wer weiß nicht was, über alles. Und wie oft war in den letzten fast 2000 Jahren ein Ja maximal ein Vielleicht. Und ein Nein galt oft nur für andere, nicht für diese Führungsriege selber. Und wie viele Flächenbrände oder Kriege sind durch diese Monopolisierung der Meinung verursacht worden. Im Lesungstext bei Jakobus 3 stand letzte Woche in den Versen 5 und 6: Seht, wie klein ist das Feuer und wie groß ist der Wald, den es anzuzünden vermag. Auch eure Zunge ist ein Feuer. Jedes Wort kann ein Feuer sein, kann einen verheerenden Brand verursachen und kann ein Feuer sein, das wärmt, das wohltuend wirkt, das so etwas wie ein heimeliges Zuhausegefühl vermittelt. Ein einziges Wort kann zerstören und kann Großartiges bewirken. Ganz gleich, wer dieses Wort spricht, Christ oder Nicht-Christ. Du hast gerade eine relativ neue Bibelübersetzung benutzt. Wir haben schon eine ganze Menge geflügelte Worte gehört. Ein Mann, ein Wort, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Ich habe in einer anderen Übersetzung aus dem Psalm 37 ein geflügeltes Wort. In der Luther-Übersetzung heißt es nämlich: Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Auch schon gehört? Oder: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und nicht aus dem Psalm 37, aber dennoch aus der Bibel, steht bei Tobias: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Es gibt eine etwas positivere Formulierung davon, die steht bei Matthäus 7 im Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, das guckt zuerst zu mir. Ich will das nicht. Bei Matthäus: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Man muss nur mal ganz genau hinhören, dann hat einem die Bibel so unglaublich viel Gutes zu sagen, so viel Weisheit zu vermitteln. Und von wem kommt das? Wer ist der Urheber der Bibel Da hat dieser Mann mir neulich in der Diskussion auch gesagt, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Stimmt. Es ist richtig, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Aber ich habe gerade nach dem Urheber gefragt. Und der Urheber ist Gott. Ich bin davon überzeugt, so viele Menschen fragen nach diesem Gott, weil sie in der Stille ihres Herzens fühlen, dass dies nicht alles aus uns selbst heraus entstanden sein kann. Dass es da noch etwas, noch jemanden geben muss, jemand, der klüger ist, weiser ist, größer ist als ich. Auch wenn dieser Gott tausendmal größer ist als wir, tausend und abermal größer, als wir ihn uns vorstellen können, so ist seine Stimme für uns normalerweise kaum hörbar, weil wir so laut sind. Wir müssen stille sein. Oft wirklich ganz stille in uns hineinhören. Und oft gibt er uns dann in dieses Hineinhören schon durch unsere Fragen die Antwort gleich mit. Wie zum Beispiel, warum fragst du eigentlich nach mir, wenn du doch gleichzeitig lautstark behauptest, dass es mich gar nicht gibt? Oder wo glaubst du, kommt die Liebe her, wenn du sagst, alle Menschen sind schlecht? Und anstatt laut zu schreien, wo ist denn dein Gott, wenn er so etwas zulassen kann, sollten wir laut und lauter die Menschen anschreien, die immer nur Böses tun. Und müssen wir nicht jeden Tag unseren Politikern zurufen, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein? Aber bevor wir das tun, sollten wir uns nicht selber fragen, wo bin ich dabei? Wo bin ich in diesem Spiel? Wieso spiele ich überhaupt dabei mit? Oder wenn ich frage, will ich auch die Antwort hören? Oder kommt da eine Frage nach der anderen? Wie ein Maschinengewehr, keine Zeit für Antworten. Denn um eine Antwort auf meine Fragen zu hören, muss ich auch irgendwann einmal innehalten mit dem Fragen, stille werden, zuhören, schweigen. Schweigen fällt manchen Menschen so unglaublich schwer. Und selbst wenn Schweigen manchmal funktioniert, oft nur für kurze Zeit, zuhören, das scheint für viele Menschen noch viel, viel schwieriger zu sein. Vielen Menschen ist Zuhören nahezu unmöglich. Zuhören kann schmerzhaft sein. Obwohl man dabei selber doch gar nichts tut, eben nur zuhören. Von wegen nur. Zuhören heißt nämlich hinwenden zu dem, der jetzt redet. Jemand anderes redet, nicht ich. Ich höre hin, nicht weg. Hinwenden, hinhören, zuhören. Nicht Ohren zumachen, dicht machen. hinhören, zuhören geht nur schweigend. Man kann nicht zuhören, wenn man selber gleichzeitig redet. Nicht richtig zuhören zumindest. Neben so vielen guten Gedanken wie dein Ja sei ein Ja, hat dieser Gott, von dem ich rede, nämlich auch so tolle Aktionen erfunden wie das Zuhören. Denn er war es, der uns ermutigt hat, zu ihm zu beten, zu ihm zu reden. Und das würde er nicht tun, wenn er gleichzeitig bei sich denkt, ich höre ja sowieso nicht zu. Und die meisten Gebete sind oder beinhalten Bitten und Fragen. Warum bitte oder frage ich, wenn ich die Antwort gar nicht hören will? Also, wenn ich eine Antwort will, muss ich auch schweigen, hinhören können. Ich muss es zumindest wollen. Der Mensch hat das Wollen, das Gelingen kommt von Gott, ist eine weitere biblische Weisheit. Ich, Mensch, ich muss mindestens wollen. Ich muss es mindestens versuchen, mit allem Ernst, mit all meinem Vermögen. Wir Menschen sind so schnell mit einem Wort, mit unseren Worten, sind so großzügig damit. Aber wie steht es mit unserem Wollen, mit unserem wirklich ernsthaften Bemühen, unserem ehrlichen Bemühen von ganzem Herzen? Dieser Mann, von dem ich heute so viel sprach, fragt ganz viel nach Gott. Jetzt, wo er älter geworden ist, an Krebs leidet, umso mehr. Es war damals sein Ja, das galt, trotz der Enttäuschung durch mich. Sein Ja, nicht meines, das eines Christen. Und ich frage mich, ob ich mich heute noch ein wenig der Freundschaft würdig erweisen kann, die er mir vor 25 Jahren schon zuteil werden ließ, als ich dessen damals noch so wirklich richtig unwürdig war. Und wie gerne möchte ich ihm von jemandem erzählen, der schon vor 2000 Jahren ihn, diesen Mann, als seinen besten Freund betrachtet hat. Denn er ging auch für ihn ans Kreuz. Gibt es eine größere Liebe als die, für einen Freund zu sterben? So heißt die dazugehörige Frage. Auch diese Frage hat Jesus gestellt, als er vor 2000 Jahren ans Kreuz ging. Für euch, für ihn, für mich? Von ihm, Jesus, stammt übrigens diese Aufforderung. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Sein Ja, Jesu Ja, zu allem, die zu ihm kommen und seine Hilfe erbitten, ist unumstößlich. Sein Ja zu den Menschen, die ihm folgen, gilt, und zwar bis ans Ende aller Zeiten, egal was es ihn kostet. Und wenn es sein Leben ist, sein Ja zu uns gilt. Ich frage mich auch heute noch oft, bin ich wirklich dessen würdig? Und dann werde ich stille, ganz leise, Versuche, jeden Gedanken stille werden zu lassen, denn ich möchte unbedingt die Antwort nicht verpassen durch mein zu lautes Geschwätz. Ich möchte gern noch beten. Du Herr, unser Gott, hab Dank, dass dein Ja ein Ja ist. Vom ersten Moment an, wo du erdacht hast, diese Welt, dieses Universum und uns zu erschaffen. Dein Ja ist ein Ja, seit du entschieden hast, dass wir nur zu retten sind durch Jesu Tod am Kreuz. Dein Nein ist auch ein Nein. Das können wir auch in der Bibel lesen, an vielen Stellen. Aber du sagst eigentlich nie Nein, ohne vorher nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal uns zu erinnern. Aber dein letztes Wort war dieses Ja Jesu Christi. Und du hast deinen Heiligen Geist gesendet, dass er uns stark macht. Dass er uns mutig macht, darauf zu vertrauen, auch zu unserem Wort zu stehen. Es wird uns nicht immer gelingen, aber du wirst auch die nächste Sekunde schon wieder da sein, um uns neue Kraft zu geben. Herr, so bitte ich dich, segne du uns durch deinen Heiligen Geist zur Wahrhaftigkeit. Mach du uns zu gestandenen Christen, zu Menschen, denen man vertrauen darf, weil auch unser Wort gilt. Mach du uns stark dafür. Amen.